Also, wir sind beim letzten Abend angelangt von dieser ganzen Serie. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben so angefangen, wir haben gesagt, dass außergewöhnliche Menschen eine außergewöhnliche Klarheit haben über das Was, das Warum und das Wie. Nicht das erstmal, was sie überhaupt wollen, warum sie das überhaupt möchten und wie sie das planen zu erreichen. Vielleicht so noch eine kurze Sache, vielleicht könnte man die Tür da hinten aufmachen, weil unsere Lüftung nicht so die allerbeste ist. Und deswegen, nicht gerade aus dieser Gedanke heraus, also das ist einfach wahnsinnig wichtig ist, also dass ich weiß, wohin ich überhaupt will, weil sonst könnte ich natürlich in einem Flugzeug hineinsteigen und statt nach Vancouver, wo ich vielleicht hinfliegen möchte, lande ich in Kasachstan, weil ich einen falschen Flug genommen habe. Nicht, also die Klarheit, also für eine Vision brauche ich eine Klarheit, wo will ich denn überhaupt erstmal hin? Nicht, das war das Erste, das war der erste Abend, wenn ihr euch erinnert, diejenigen, die da waren. Der zweite Abend haben wir darüber gesprochen, dass es auch wichtig ist, was der Ausgangspunkt ist. Nicht? Also, wenn ich denke, ich bin in Kasachstan, aber bin eigentlich in Wien, dann wird die Richtung, die ich einschlage, wahrscheinlich auch irgendwie falsch sein. Und wir haben gesagt, dass der Ausgangspunkt erstmal ich selber bin. Nicht? Ich muss eine wahre, klare Idee haben von, wer bin ich denn eigentlich? Am ersten Tag haben wir, natürlich hat jetzt der Pfarrer geredet und wir haben die ganze Serie mache ich natürlich aus Priester, aus der Vision eines glaubenden Menschen. Wir haben gesagt, dass es sie letztendlich Gott selber ist. Und dass das, darüber haben wir gemeinsam reflektiert am ersten Abend, uns nicht unsere Freiheit wegnimmt, uns nicht entwürdigt, sondern dass es das gerade erst uns befreit von allen möglichen Versklavungen, die wir immer wieder hineinfallen. Und dann am dritten Abend haben wir darüber gesprochen, dass, okay, aber wie geht das jetzt? Und auch am vierten Abend, nicht? Und wir haben vor allem von zwei Mitteln gesprochen, die uns helfen, wenn ihr vielleicht diejenigen, die waren, euch erinnern könnt, an den Rocking Chair, nicht? An den Schaukelstuhl und also dieses Beispiel, nicht? Dieser Ort, wo dieser eine Mann immer wieder Licht gefunden hat für seinen Weg, sein ganzes Leben, das Wort Gottes. Diese Momente, die immer uns wieder so stark treffen, heute ist mir das passiert. Ich habe heute Morgen einen Vortrag gehalten zum Thema Flüchtlinge. Und einfach, da war so ein Wort in der Schriftstelle, nicht, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Derjenige, der sagt, dass er Gott liebt, den er nicht sieht, und den Bruder nicht liebt, den er sieht, ist ein Lügner. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Und es hat mich so getroffen heute Morgen und ich kann gar nicht erklären, wieso. Weil ich habe diese Stelle so oft gelesen, vielleicht sogar darüber gepredigt, nicht? Aber heute Morgen hat es mich ganz stark getroffen. Und das war ein bisschen diese Idee von dem dritten Abend. Ich habe mir darüber, wie die Heilige Schrift uns manchmal einfach nicht irgendwie erwischt und es zeigt uns etwas über uns selbst und so unser Leben, das einfach uns eine neue Richtung gibt, eine neue Ausrichtung für unser Leben. Und dann am vierten Abend haben wir darüber gesprochen letzte Woche, wie konnten wir nicht anders, es war die zweite Lesung, diejenigen, die da waren, vielleicht erinnern es euch, also das hohe Lied der Liebe von den Paulus, nicht? Die Liebe ist gütig, die Liebe ist langmütig, sie ertragt alles. Und wir haben über, also das, die Kernbotschaft letztendlich des christlichen Glaubens, wenn es darum geht, wie können wir den Glauben leben, haben wir über Liebe gesprochen. Und diese Woche möchte ich einladen und ich komme noch immer, also gerade für derjenige, der vielleicht hier ist, der nicht so wahnsinnig viel mit Kirche zu tun hat, nicht so oft kommt, und wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, nicht, dass vielleicht gerade ihr nicht so viel mit Kirche zu tun habt, weil wir Christen manchmal ein bisschen heuchlerisch sind, nicht? Also wir beten zu Gott und so tun so schön, aber danach, wir reden schlecht über die anderen Leute beim Kaffee und Kuchen oder draußen, wenn wir irgendwie gemeinsam sind, nicht? Und du sagst so, also, hallo? Heute Morgen hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann aus Vancouver, haben wir geskypt, das ist das Schöne heutzutage, wenn wir Seelsorge machen über den Ozean. Und der wollte aus der Kirche austreten. Warum? Weil er ist, also in seiner Pfarre sind alle völlig zerstritten. Nicht? Und die argumentieren über, wie sie jetzt die Gaben vorbringen werden. Und es ist ein Riesen, und was sagt, also hallo, es geht doch um die Liebe und wir, Nicht auf der einen Seite, also, und das Problem ist ja, seit Christus können wir die vertikale Dimension nicht mehr mit der horizontale trennen. Also die Liebe zu Gott kann man nicht von der Liebe zum Menschen trennen, nicht seit Christus. Und das ist dann ein Skandal. Und vielleicht gerade ihr, nicht, ist es für uns gerade, also da sind wir, gerade wir Christen, so berufen, um uns zu bekehren. Nicht, dass wir das immer stärker lieben. Und heute aber möchte ich halt auch euch, und das ist vielleicht jetzt gerade für jemanden, der nicht so wahnsinnig viel zu tun hat mit Kirche, ein bisschen schräg, was ich jetzt versuche zu sagen, aber vielleicht am Ende ist es doch ein bisschen klar. Und es geht einfach darum, im Sinne gleich zu sagen, es geht darum, Jesus in dein Boot zu lassen. Und ich versuche ein bisschen zu erklären, was ich damit meine. Ja, also, als ich diese Stelle gelesen habe, vorher habe ich mich wieder erinnert an einen Freund, einen Bekannter, vielleicht kennt der eine oder andere den, der lebt in Medjugorje, das ist so ein Wallfahrtsort in Kroatien. Und er heißt Patrick Latta. Und Patrick Latta kommt aus Vancouver, also meine Hauptstadt, also meine Heimatstadt. Und er war früher, also der war bei uns bekannt, weil er der größte Autohändler war vom Westen Kanada. Der hatte BMWs verkauft, der hatte Honda, der hat alles Mögliche. Die BMW-Leute haben ihn durch die ganze Welt geflogen, überall, wo er hin wollte, weil er einfach so unglaublich viele Autos verkauft hat. Nicht? Der hatte so ein Händchen mit Autos, es war einfach ein unglaublicher Typ. Und es war auch ein sehr lustiger Typ. Also wenn man sagen, er hat geheiratet, das dritte Mal, auf Whistler Mountain in einem Hubschrauber. Und das Hochzeitbild sieht man so, also er hat so ein ganz weißes Gewand an, so mit so einem riesen Ausschnitt an der goldenen Kette hier. Und so ein totaler Playboy eigentlich irgendwie. Ja. Und er hat halt interessant, also der eine Sohn hat alles, was sie wollten, die Kinder. Nicht der eine ist rausgeschmissen aus der Schule worden, weil er war der Drogenhändler. Die eine Tochter war verheiratet mit 17 mit Erlaubnis der Ex-Frau, weil in Kanada geht das, also mit Erlaubnis eines der Elternteile kannst du sogar mit 16 heiraten. Sie war aber geschieden mit 18, wieder verheiratet mit 19, weil er gesagt hat, hey, er ist ins Büro gekommen, hier ist mein Autoschlüssel, meine Kreditkarte, geh nach Las Vegas und such dir jemand anderen. Und das hat sie auch gemacht. Und 6 Monate später war es auch wieder auseinander. Nicht? Sie war noch nicht 20 und war zweimal verheiratet und geschieden. Das ist die andere Tochter. Also sein Leben war eigentlich ein Desaster auf der einen Seite, aber hatte halt wahnsinnig viel Geld und hat so Boote aus Venezuela gekauft und Vancouver ist an der Westküste von Kanada und dann kann man toll Boot machen und so. Und dann hat er die wieder verkauft, dann hat er Ländereien, alles Mögliche. Und eines Tages las er so ein Buch, hatte seine Frau in einem Buch, die haben das Haus ausgemistet und sie sagt, hey, du schmeißt das Werk, es ist auf dein Gewissen, nicht? Und er nimmt das, da hat alles ihn nicht interessiert, den Glauben, alles, aber das mit dem Gewissen und irgendwie hat es doch irgendwie, und er hatte, was ist denn hier drin? Das ist mein, und er hat nur ein Vers und das war eine Botschaft, die man sagt, dass die Mutter Gottes da in diesem Wallfahrtsort gesagt hat. Auf jeden Fall, die Botschaft war, er hat nur eine Botschaft gelesen, das war nur ein Satz, so oft gemacht, sagt, ich rufe dich zur Bekehrung zum letzten Mal. Und er sagt, er kann das nicht erklären, was ihm passiert ist, ja, und jetzt muss man nicht an Medjugorje glauben und alles. Und auch das Problem ist, wisst ihr, mit Zeugnissen, du kannst nicht sagen, der ist verrückt, ja, und ich glaube das alles nicht und so, aber es ist doch irgendwie beeindruckend, nicht, wenn du jemanden siehst, gerade wie der sowas im Boden ständig war. Also ich habe mir schwer getan, den nicht zu glauben. Nicht, weil er einfach sowas im Boden ständig ist. Und er sagt, ich weiß nicht, was mir passiert ist, aber es ist einfach, in einem Augenblick habe ich mein ganzes Leben vor mir gesehen. Ja? Fehltritte nach Fehltritte, Desaster nach Desaster, voller Egoist und alles, was so nicht Wegwerfkultur, eine Frau nach der anderen irgendwie weggeworfen und dann wieder eine neue und so. Und auf einmal sagt er, okay, und was mache ich jetzt? Er hatte dann dadurch eine Riesenkrise. Also er hat lange nachher sein ganzes Leben völlig verwandelt, völlig geändert. Aber ich musste daran denken, als ich das heute gelesen habe. Nicht die Geschichte von Petrus. Was passiert? Er hat die ganze Nacht geschuftet. Der Petrus hatte eine kleine Firma, zusammen mit seinem Bruder, den Philippus. Und dann war halt auch noch dabei, also in dem Geschäft, die Söhne von Zebedäus, sprich Jakobus und Johannes. Und der Petrus war irgendwie der Chef von dieser kleinen Petrus Fischen GmbH. Er kam aus Bethsaida, das ist nordöstlich vom See Genezareth. obwohl er auch immer wieder gewohnt hat und hatte so anscheinend sein eigenes Haus, also so arm musste er nicht gewesen sein, weil er hat irgendwie auch in Kapernaum ein Haus gehabt, also nicht nur in Bethsaida, sondern auch in Kapernaum, also ganz am See, beide Ortschaften am See, also so schlecht muss es denen nicht ganz gegangen sein. Und gut, und die arbeiten halt die ganze Nacht durch, er kommt ans Land und man kann sich das schon vorstellen, ja, miese Stimmung, sie haben keinen Fisch geschafft zu fangen und das war ja sein Lebensunterhalt, ja, und man kann sich vorstellen, ja, komm nach Hause, er sieht schon das Bild, ich komme jetzt nach Hause, meine Frau wird sagen, ja, Petrus, du warst fischen, ja, wo warst du denn heute gestern Abend wieder mal, ja, hast du mich auch, also nicht das kommt auf ihn zu und er ist total schlechte Stimmung, gelaunt, man weiß auch von anderen Stellen im Evangelium, was für ein impulsiver Typ er war, Choleriker, wahrscheinlich hat sie alle angeschrien, kann man sich gut vorstellen, nicht diesen Augenblick, und er wäscht seine Netze. Und was macht Jesus? Es heißt hier, Jesus stieg in sein Boot. Stell dir vor, du bist Autoverkäufer oder irgendwas von Ferraris und da kommt irgendein Typ vorbei und auf einmal, ohne irgendjemand zu fragen, er steigt in seinem Auto und sagt, hey, ich möchte jetzt, dass du mich irgendwo hinfährst. Aber nicht zu irgendeinem Boot ist er gestiegen von den Mitarbeitern, sondern in dem Boot von dem Petrus. Und man kann jetzt Petrus jetzt irgendwie vorstellen, nicht diese Situation, was um Himmels willen, was stellst du dir vor, was machst du da? Ja? Aber es ist auch ein bisschen eine schwierige Situation, weil Jahrhunderte, wenn nicht Tausende von Leuten jetzt da zuschauen, was macht er jetzt? Und man kann so ein bisschen zwischen den Zeilen jetzt lesen, also der Simon oder Jesus, was er jetzt fragt ist, hey, kannst du mich rausfahren auf den See? Ich möchte jetzt zu den Leuten, weil es gab damals keine Mikrofone wie heute, nicht eine Stimme hört, tut sich wahnsinnig schön tragen über das Wasser. Ich war einmal dort in dieser Stelle, im Heiligen Land durfte ich einmal sein und in der Früh bin ich ganz so in der Früh rausgegangen zu beten und war alles noch sehr still und waren zufällig zwei Fische, so, weiß nicht, 300-400 Meter vom Land und man konnte sie perfekt hören. Also nicht verstehen, die Sprache bin ich nicht verstanden, aber hören konnte man sie so gut, weil sie einfach, obwohl sie leid, also jetzt nicht, die haben einfach ganz normal geredet, aber über das Wasser trägt sich das so gut. Und deswegen kann man verstehen, warum Jesus von einem Boot aus zu den Leuten reden wollte. Also einfach, weil dadurch halt seine Stimme besser sich tragen würde. Und dann in diesem Moment sagt Jesus, okay, bitte fahr hinaus. Und dann kann man Petrus vorstellen, ja, also gibt es so eine Antwort wie, ja gut, ich habe jetzt gerade mein Bein gebrochen in drei Stellen, aber wenn du willst, können wir gemeinsam, ich kann ja meine Krücken holen, wir können joggen gehen. Nicht? Oder ich habe gerade einen Fieber von 45, aber wenn du willst, kann ich jetzt babysitten für deine Kinder und so. Also er gibt so eine Antwort, ich war jetzt fischen die ganze Nacht, ja, aber wenn du es willst, wo er jetzt eine Antwort jetzt erwartet, wahrscheinlich von, okay, ja, wenn es so ist, Herr, dann okay, jetzt keine Sorge, lassen wir es vielleicht irgendein anderes Mal. Und was macht Jesus? Okay, dann gehen wir. Nicht, Jesus scheut sich nicht herauszufordern. Und dann, wir wissen die Geschichte, was alles passiert. Und jetzt kommt dieser Fischermann von Nazareth, es ist Mitte des Tages, die Rede ist zu Ende, endlich. Und er bittet Petrus und sagt, ich fahre hinaus auf den See, also fahre hinaus weiter und werfe deine Netze raus. Und dann kann man auch Petrus vorstellen, ich weiß, was in der Ernst, also lieber Fischermann, ich meine, du hast überhaupt keine Ahnung, lieber Fischermann, lieber Nazaräer, ja, du hast mit Holz irgendwas eine Ahnung, aber sicherlich nicht mit Fischen. Es ist Mitte des Tages, jetzt fängt man keine Fische, ich habe schon die ganze Nacht keine gefangen. Und jetzt willst du Mitte des Tages irgendwelche Fische fangen, also bitte. Und trotzdem macht er das. Und ich glaube, der Grund war eben wieder das Wort Gottes. Da muss irgendwas gewesen sein. In der Art von Jesus, in der Art und Weise, und was er gepredigt hat, worüber er geredet hat. Nicht, dass ihn einfach, also das muss ich jetzt machen. Ich muss jetzt die Netze rauswerfen. Nicht? Und dann, wir wissen das Resultat. Und jetzt, die Reaktion von Petrus ist, er ist voll schockiert. Nicht, er kann es nicht fassen, er ist sprachlos. Und jetzt, ich finde diese seine Reaktion so unglaublich. Ja? Weil was würde man jetzt erwarten? Ein Fischer hat gerade den Fang seines Lebens gemacht. Und er weiß, dass dieser Mann offensichtlich doch ein bisschen mehr über Fischen weiß, als ich mir dachte. Und was ist seine Reaktion? Jetzt sagt er eben nicht, okay, wie wäre es, wenn wir ein kleines Deal machen? Du könntest ja Teil von meiner Firma werden und so. Ja? Das sagt er eben nicht, sondern er sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Warum macht er das? Also ich glaube, das heißt, er kommt auf eine ganz andere Ebene zurück, jetzt auf Jesus. Nicht? Er ist so schockiert, dass auf einmal, da wird was frei in ihm. Er beginnt sich selber zu sehen im Spiegel von dieser Größe, die er da begegnet, dass er auf einmal Bereiche von seinem Leben sieht, dass er vorher vielleicht sogar völlig verdrängt hatte und jetzt bereit ist, das anzuschauen oder einfach, er kann gar nicht anders. Er sieht seine wirkliche Situation vor Gott. Ein bisschen wie dieser Patrick Latte, der sagte, ich dachte, ich hatte einen Fuß in der Hölle, mehr oder weniger. Ja, also ich sah mich vor Gott, wie ich jetzt wirklich war, vor diese unglaubliche Größe. Und seine einzige Reaktion ist, vor ihm auf die Füße zu fallen und zu sagen, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen haben. Nicht, dass sie, da war etwas, also von einer, und das sieht man halt immer wieder im Evangelium, dass Menschen vor Jesus auf einmal, nicht, das ist ein ganz normaler Mensch, und auf einmal, boah, also da ist eine Reaktion von, weil er auf einmal Jesus begegnet auf einer ganz anderen Ebene. Es ist nicht nur, hallo, er sieht ihn auf der Straße wie irgendein anderer Mensch, sondern da geschieht etwas Wahnsinniges, wahnsinnig Tiefes, nicht in diesen Menschen, in Petrus. Geht etwas ganz Großartiges vor, etwas ganz Tiefes vor. Und er begegnet Jesus auf einer ganz anderen Ebene. So ein bisschen wie die Sünderin, oder die Sünderin, die eine Frau, die Jesus begegnet hat in Johannes Kapitel 4, die Samariterin an der Quelle. Da kommt diese Diskussion und Jesus bittet sie um Wasser und dann sagt sie, aber warum bittest du mich um Wasser? Und da geht die Diskussion immer her, ganz normal eigentlich, ziemlich oberflächlich irgendwie, würde man denken, bis Jesus sagt, hey, ruf deinen Mann und komm hier zurück. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und dann sagt er, ja, du hast recht gehabt, du hast schon 5 gehabt. Und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Ja. Und auf einmal dasselbe, ja, weil sie einfach, oh mein Gott. Ja. Also sie hat diese Reaktion von, ich stehe ja nackt vor dem da. Er weiß ja alles über mich. Er weiß die tiefsten Ecken meines Herzens, Dinge, die ich vielleicht gar nicht mehr anschauen möchte. Er weiß all das. Er sieht mich, wie ich wirklich bin. Und auch die beginnt ganz andere Fragen auf einmal zu stellen. Nicht, ihr Juden sagt, wir sollten eigentlich auf diesem Berg anbeten und so. Also sie kommt weg von ihren, wie kann ich irgend Wasser bekommen, auf eine ganz andere Ebene. Genauso wie Petrus hier, kommt auf eine ganz andere Ebene. Und ich finde dieses Evangelium so schön, weil es uns etwas ganz Tiefes sagt, gerade auch über dieses Thema von Vision, meine ich. Weil ich glaube, wir werden unsere Vision verwirklichen, erstmal, und das scheint jetzt paradox zu sein, wenn wir sie nicht suchen. Wenn wir sie nicht versuchen zu verwirklichen, sondern wenn wir versuchen zu entdecken, was ist eigentlich Gottes Vision für meinem Leben. Und wenn wir da hineintreten. Weil solange wir noch unsere eigene Vision, also die jetzt nur von mir kommt, dann bin ich immer nur noch beim, was bringt das jetzt für mich? Und dieses für mich ist vielleicht alles gut und schön. Petrus war nicht schlecht unterwegs, hat eine Firma gehabt und er hatte seine Arbeit und er hatte sein Geld und er hatte seine Familie und alles. Und nochmal, das ist nicht schlecht, aber diese Begegnung mit Jesus beginnt ihn jetzt auf ein völlig andere Level zu bringen. Und er beginnt ihm zu zeigen, dass er eigentlich ganz andere Fähigkeiten hat durch Gottes Gnade, dass Gott ihn jetzt auf einen Weg führen wird, das radikal sein Leben ändern wird. Und dass er erst durch diese Begegnung mit Jesus seinen wirklichen Sinn, warum überhaupt auf dieser Erde unterwegs ist, finden wird. Das sehen wir auch ganz stark in den ersten Lesungen. Nicht immer wieder dieser Gedanke. Jesaja hat eine ähnliche Erfahrung. Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Ich hatte diese Vision von dieser Allmacht Gottes gehabt und dann aber das eine ähnliche Erfahrung wie Petrus. Weil was sagt Jesus jetzt zu Petrus? Da hast du recht gehabt, du bist ein Sünder. Ciao, arrivederci, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Nein, sagt er nicht, sondern sagt, tut seine, kann man sich gut vorstellen, ich tut seine rechte Hand über seine Schulter und sagt, versucht ihn aufzuheben, vielleicht in seine Arme zu nehmen und sagen, hey, Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschenfische werden. Er sagt ihm, was jetzt seine Mission sein wird. Er zeigt ihm, was seine Vision sein wird. Und auf einmal hilft er ihm zu entdecken, das ist ja das, was, nachdem ich mich die ganze Zeit eigentlich ja gesehnt habe. Das hat er noch nicht voll in seiner ganzen Fülle verstanden, aber er wusste auf einmal anscheinend, dass dieser Mann, der ihm jetzt gerade das gesagt hat, sehr wohl verstand, was ihn wirklich glücklich machen würde. Warum? Wie wissen wir das? Weil es heißt, sie kommen am Land, lassen alles zurück und folgen ihm nach. Also offensichtlich hat er auf einmal gemerkt, der weiß, was mich wirklich erfüllen wird. Der weiß, was in meinem Herzen ist. Und er macht diese Erfahrung, und das finde ich das Schöne, auch übrigens vielleicht hier eine kurze so Klammer auf, Klammer wieder zu, so kostenlose Werbung für die Beichte in der Fastenzeit, die jetzt kommt. Ich bin so ein Begeisterter von der Beichte. Wisst ihr, wieso? Weil ich für mich immer wieder diese Erfahrung machen darf. Nicht das Moment, wo du dich zeigst, wo du bist, wie Petrus. Ja? Sozusagen, du bist jetzt nackt vor Gott, wie du bist. Das ist wenigstens die Idee. Also man versucht ehrlich zu sein. Du versuchst jetzt Gott in die Augen zu schauen, ohne wegzuschauen. Ohne Angst haben zu müssen, der wird jetzt dich verdammen und keine Ahnung was mit dir machen, wenn du ihm jetzt dich wirklich zeigst, wie du bist. Und du kannst dich jetzt lieben lassen in deiner Schwäche, gerade in dem Moment. Gerade in dem Moment, wo du deine Schwäche zeigst, machst du eine Erfahrung von Barmherzigkeit, nicht? Von ein völliges Angenommensein. Nicht? Und wie oft versuchen wir genau das Gegenteil zu tun? Vor anderen Menschen, vor unseren Eltern, vor Menschen, die vielleicht uns lieben, wir verstecken uns hinter Fassaden, so oft. Weil wir Angst haben, vielleicht wird dieser Teil nicht von mir nicht angenommen. Wenn ich das zeige, dann kann nicht wirklich so sein, wie ich wirklich bin, weil ich habe Angst, das wird nicht angenommen werden. Und diese Erfahrung einfach, ich darf jetzt einfach sein vor ihm, wie ich bin. Nicht, das kann, glaube ich, umwerfend sein. Und das gibt so eine unglaubliche innere Freiheit, ja? Weil du auf einmal immer merkst, es geht hier nicht um Leistung. Ich muss Gottes Liebe für mich nicht erkaufen. Ich muss nicht meinen Selbstwert erkaufen. Ich muss auch nicht mal ganz klar haben, wo ich überhaupt hingehe in mein Leben. Also wenn wir von Visionen reden, wir können sehr schön eine Vision machen. Okay, ich werde eine Firma aufbauen wie der Simon und ich werde viel Geld machen, ich werde ein Auto kaufen, dann werde ich das machen. Wird das alles so zustande kommen, so 100%, wie ich mir das zusammenbastle? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Da kommt irgendwas in die Quere und es wird irgendwie... Und deswegen ist es so schön, diese Freiheit zu haben und zu wissen, okay, Gott, ich weiß nicht, wohin mein Leben überall hingehen wird, aber ich möchte sicherlich eines sein, dass ich zulasse, dass du in meinem Boot kommst, dass du mit mir die Vision verwirklichst, dass du verwirklichen möchtest, die du verwirklichen willst. Und da finde ich dieses Bild von dem Boot so wunderbar, weil das Boot und auch die Netze repräsentieren ja Petrus erstens seine Identität, wer ist, er ist Fischer. Nicht? Es ist aber auch seine ganze Einkommen, seine Firma, es ist seine Lebensunterhalt. Nicht? Also dieses Boot und diese Netze, das ist, was Petrus denkt, also da klammert er sich natürlich, weil das ist, was ihm sein ganzes Leben ja irgendwie versichert im Moment. Das ist seine Lebensversicherung, es ist sein Alles. Und Gott kommt genau in dieses Boot hinein. Und was heißt das jetzt für uns? Ich glaube, weil Gott möchte dasselbe machen zu uns. Er möchte genau das, was Petrus jetzt auch Gott beginnt zu geben. Er werft die Netze raus. Was er isst, hat einen wunderbaren Fischfang. Aber Gott hat nicht einfach die Fische ins Boot springen lassen, sondern er nutzt die Netze von Petrus. Wunderschöne Symbolik. Gott möchte unsere Ressourcen nutzen. Er möchte unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen nutzen für das Reich Gottes, um etwas Großes zu machen. Nur nicht unbedingt Großes, wie die Welt es unbedingt versteht, immer nicht große Projekte und so. Aber dass wir liebende Menschen werden, die sich zur Verfügung stellen zu Gott, sodass Gott beginnen kann, in uns zu tun, was er sich überlegt hat, nochmal, als er uns gemacht hat. Und ja, was ich halt euch einladen möchte, ist, sich von ihm senden zu lassen, nicht wie der Simon. Ihm zu fragen, bitte Herr, zeig mir, Petrus hast du gesagt, jetzt hab keine Angst. Dasselbe sagt er jetzt zu jedem Einzelnen von euch, zu mir. Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschenfische werden. Von jetzt an wirst du jenes machen. Von jetzt an möchte ich dich senden in diese Richtung. Wie Paulus, ich bin wie ein Missgeburt. Nicht selber, die haben alle diese Leute haben verstanden, sie sind ein Nichts vor Gott. Aber dieses Nichtsein vor Gott hat sie nicht erniedrigt oder weniger gemacht oder so, ich bin so schlecht und ich habe in ihren Selbstwert irgendwie, sondern ganz im Gegenteil. Nicht auf einmal merkten sie, wow, und er liebt mich, wie ich bin, gerade auch in meine Schwäche. Und jetzt kann ich in der Freiheit versuchen zu antworten, aber nicht, weil ich leisten muss, sondern weil ich auf diese unglaubliche Liebe einfach antworten möchte. Ich wollte hier am Ende eine kleine Werbung machen. Wir haben endlich eine neue also Menüseite von unserer Webseite vom Zentrum Johannes Paul II. Das heißt Ministries, Ministry. Und ihr wisst, eines der Ziele von uns im Zentrum ist es nicht, dass Leute herkommen und sagen, okay, Frau George, Frau Timo, Frau Joachim, wie kann ich ein Projekt, euer Projekt machen, euch dabei helfen, sondern wir wollen ja euch helfen zu realisieren, was Gott von euch möchte. Wir wollen euch helfen zu entdecken, immer mehr und immer tiefer, wofür brennst du denn eigentlich? Welches Bedürfnis in der Welt gibt es denn eigentlich, das dein Herz auffrisst und nicht einfach, wo du nicht einmal zuschauen kannst und sagen, das ist mir egal. Nicht? Wo kann ich mich einbringen? Und da wollen wir euch helfen. Nicht? Und da bieten wir, und das hat die Werbung, das Spot hier am Ende, nach wie vor ist immer wieder, also wir stehen immer zur Verfügung für Beratungsgespräche, auch in diesem Bereich, ein bisschen mehr zu entdecken, was sind meine Talente, was sind meine Fähigkeiten, wie kann ich sie besser einsetzen, wie kann es mir helfen zu entdecken eigentlich, was meine Vision sein sollte, also wo ich mich besser für diese Welt, to make a difference in diese Welt, wie kann ich diese Sachen einbringen. Und zugleich, manchmal kann das sein, ein erster Schritt in diese Richtung ist, ich muss nicht einmal, und das ist gerade für uns, glaube ich, deutschsprachige eine Riesenherausforderung, weil wir alles immer sehr, sehr gut durchdenken wollen. Und das ist okay, nicht? Das ist eine großartige, wunderbare Eigenschaft der deutschsprachigen Kultur. Nur manchmal zerdenken wir die Dinge. Also wir denken ewig lange und machen dann nie was. Weil es muss alles vollkommen sein, bevor ich überhaupt anfange. Und das kann gerade in diesem Gefahr von der Vision und der Mission von uns Christen, Liebe auszustreuen in die Welt, ein Riesenproblem sein. Weil ich denke, ich muss ganz klar haben, was ich genau machen werde, bevor ich anfange. Und das ist nicht so. Es ist öfters einfach, fang doch irgendwas an, beginn was zu tun. Und langsam nicht hinzuhören, vielleicht möchte Gott das von dir, vielleicht möchte er das von dir. Und ich merke es ja auch durch die Erfahrung, nicht, indem ich mich einfach involviere, indem ich mal die Ärmel hochkrempel und was mache. Also da die Einladung vielleicht in diese Woche, schaut es mal vorbei auf der Webseite. Es gibt eigentlich diese zwei Menüpunkte. Eines Outreach, also was wir machen nach außen hin. Die verschiedenen Projekte, die es jetzt schon gibt, wo man mal einfach mal anfangen kann und dann halt ein bisschen Orientierung zu bekommen. Oder auch mehr intern die verschiedenen Ministries, es sind auch so, glaube ich, 7 oder 8 inzwischen, die es hier gibt, wo man sich auch engagieren kann. Wenn man sagt, okay, da möchte etwas in Dienst treten für die anderen, ich möchte was machen für die anderen.